Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Wir alle merken es beim Einkaufen, beim Tanken, bei den Heizkosten, die Preise steigen und steigen. Das alte Schreckgespenst der Geldentwertung ist wieder da. Die Inflation lag im November bei über 5%, so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Inflation, steigen die Preise immer weiter. Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit der Wirtschaftsweisen Professor Veronika Grimm aus Erlangen-Nürnberg, Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, und Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Herr Müller, gleich an Sie eingangs die Frage: Ist das alles nur eine vorübergehende Erscheinung wegen Corona oder müssen wir uns langfristig auf die hohen Preise einstellen?
Also ich würde sagen, ein Teil ist ein Corona-Effekt, genauer genommen der Mehrwertsteuereffekt. Und der andere Teil hat aber etwas mit steigenden Energiepreisen oder vielmehr der Klimakrise zu tun, auch bestimmten Knappheitsgraden auf dem Arbeitsmarkt. Und insofern würde ich sagen, es bleibt nicht so hoch, wie es heute ist. Aber die Zeiten der letzten Jahre, ich sage, die sind vorbei.
Herr Krämer, Sie als Chefvolkswirt der Commerzbank werden auch immer gern gefragt. Was meinen Sie, bleibt das auf dem hohen Niveau oder wird es sich ein bisschen runterregulieren, dann aber hoch bleiben?
Also ich glaube schon, dass es Einmaleffekte gibt, die auch eine Menge mit Corona zu tun haben. Und ich erwarte, dass nach der Jahreswende die Inflation zurückgeht. Aber ich gehe nicht so weit wie die Europäische Zentralbank, die das Ganze beschwichtigend als vorübergehend bezeichnet. Denn ich glaube, am Ende nächsten Jahres wird sich die Inflation vermutlich einschwingen auf eine Rate, die höher ist als vor der Pandemie. Und ich erwarte in den Jahren danach, also 2023, 2024, glaube ich, dass die Inflation dann wieder hochdriftet. Ich glaube, wir haben ein langfristiges Inflationsproblem, was sehr viel zu tun hat mit einer sehr, sehr lockeren Geldpolitik, mit hohen Haushaltsdefiziten, durch die einfach zu viel Geld in die Realwirtschaft kommt. Also ich glaube, vorübergehend ist eher der Rückgang der Inflation, den ich für das kommende Jahr erwarte. Langfristig sehe ich deutliche Inflationsrisiken.
Veronika Grimm, Sie sind als Wirtschaftsweise beratend für die Bundesregierung tätig. Die Bundesregierung gerade erst im Amt. Was raten Sie ihr? Soll sie was tun gegen die hohen Preise, vor allen Dingen um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen?
Ja, zunächst mal würde ich die Diagnose teilen. Es handelt sich zunächst mal um Basis- und Sondereffekte, also Einmaleffekte, die die Inflation jetzt so hochgetrieben haben. Wir rechnen im Sachverständigenrat auch damit, dass die Inflation im kommenden Jahr zurückgeht, weil es sind ja auch noch die Lieferengpässe hier erwähnenswert. Es gab im Zuge der Normalisierung nach der Corona-Pandemie vielfältige Lieferengpässe im internationalen Umfeld. Und das führt jetzt auch dazu, dass die Kosten steigen, dass Inputfaktoren nicht verfügbar sind und das trifft auf eine sich wieder erholende Nachfrage und führt dann eben auch zu einem Preisanstieg insgesamt auf den Märkten. Ich glaube auch, dass es dieses langfristige Problem gibt, vor allen Dingen auch aufgrund der Demografie. Also wir werden jetzt erstmal einen Rückgang der Inflation beobachten im kommenden Jahr, aber müssen dann eben auch langfristig ein wachsames Auge behalten. Ich glaube, jetzt unmittelbare Eingriffe, da kann man drüber viel diskutieren. Man sollte aber sehr vorsichtig agieren. Es sind eher keine Diskussionen, die jetzt unmittelbar mit dem Thema Inflation zu tun haben. Aber zum Beispiel im Zuge von ansteigenden CO2-Preisen kann man durchaus entlasten. Und das passiert ja auch zum Beispiel im Koalitionsvertrag, ist ja vereinbart worden, die EEG-Umlage als Preisbestandteil beim Strompreis abzuschaffen ab 2023. Und das führt natürlich im Gegenzug zu ansteigenden CO2-Preisen zu einer Entlastung bei den Strompreisen. Über solche Dinge kann man diskutieren, aber dann muss man eben zielgerichtet Maßnahmen sich aussuchen, die auch zielführend sind.
Ich möchte auch nur mal nachfragen, wie schlimm ist die Lage wirklich? Es gibt ja jetzt auch gerade die neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, worin ganz klar gesagt wird, ohne Berücksichtigung der Energiepreise, über die Sie gerade sprachen, Frau Grimm, hätte die Inflationsrate im November bei 3,4% gelegen. Ihr Fachkollege Peter Bofinger, auch früher mal Wirtschaftsweiser, hat gesagt, man sollte jetzt eigentlich nicht den Jahresvergleich machen, sondern wegen Corona einen Zweijahresvergleich. Und wenn wir dann diese ganzen Sondereffekte rausrechnen, sind wir bei ungefähr 2% Inflation. Das ist genau das, was die EZB will. Also ist das alles nur ein Sturm im Wasserglas oder doch noch etwas, wo wir jetzt richtig aufpassen müssen? Frage an Sie alle. Herr Krämer, fangen Sie an.
Ja, also wissen Sie, ich kenne diese Berechnung, die kommt häufig aus Notenbankkreisen und da nimmt man dann die Inflation über 2 Jahre und sagt, naja, im Schnitt kommen wir ungefähr bei 2% raus, alles in Ordnung. Das ist natürlich eine sehr mechanistische Vorgehensweise und sie unterstellt, dass von nun an die Inflation wieder 2% beträgt. Aber das ist ja gerade fraglich und wir haben ja auch eine aufwärts gerichtete Dynamik bei der Inflation. Von daher der Blick in den Rückspiegel, den Herr Bofinger da macht, also den halte ich für gefährlich. Ich würde das nicht machen.
Herr Müller.
Ich würde insofern recht geben, dass das an der Bevölkerung vorbeigeht. Also der rückwirkende Blickwinkel ist interessant für Statistiker und Wirtschaftshistoriker, der hilft aber Lieschen Müller nicht weiter. Lieschen Müller erlebt heute steigende Preise. Ich will noch mal kurz zurückgehen, damit auch am Anfang es ein wenig kontrovers wird. Ich teile nicht Herrn Krämers Analyse, woran die Inflation liegt, weil das liegt sozusagen auf die niedrigen Zinsen und zu viel Bargeld und ähnliches. Das hören wir schon seit Jahren und lange Zeit gab es aber daraus kein Problem. Ich würde mich eher auf das fokussieren, was wirklich greifbar ist. Und zwar die Trends, die wir sehen beim Thema Energiepreise, die treffen ja auch die Bevölkerung am härtesten. Beim Thema Mieten und Bauen, was mindestens in den Ballungszentren ein ganz, ganz handfestes Problem ist. Beides kann man aber adressieren und mit wirtschafts- und baupolitischen Maßnahmen. Und ich finde, Frau Grimm hat noch einen wichtigen Punkt gebracht, nämlich dass einfach in der Weltwirtschaft bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Lieferketten sind gestört, Engpassfaktoren, Chip-Problematik und ähnliches. Und wenn wir gleich darüber diskutieren, was kann man tun, dann muss man sozialpolitisch ansetzen. Ja, der Koalitionsvertrag verspricht etwas. Man muss in der Energie- und Klimaschutzpolitik besser werden und man muss beim Thema Bauen und Mieten besser werden.
Darf ich da mal einen Punkt reingehen, was das Geld anbelangt? Es ist richtig, dass die Zinsen schon sehr lange sehr, sehr niedrig sind, aber es gibt einen großen Unterschied. Denn in den Jahren vor der Pandemie, da führten die niedrigen Zinsen und insbesondere die Anleihekäufe der EZB nur dazu, dass Banken eingebucht bekamen mehr Zentralbankgeld. Aber dieses Geld ist nie angekommen in der Realwirtschaft, nie auf den Konten der Menschen oder der Unternehmen angekommen. Aber wir haben seit Corona eine andere Situation. Denn seit Corona haben wir überall in der westlichen Welt sehr hohe Haushaltsdefizite und die Banken kaufen den Finanzministern die vielen Staatsanleihen ab, überweisen den Finanzministern dann Geld und die geben dieses Geld aus und es gerät in Umlauf. Und aber die Banken kaufen natürlich den Finanzministern ihre vielen neuen Staatsanleihen nur deshalb ab, weil sie wissen, sie können sie weiterreichen an die EZB. Und diese Kombination aus hohen Haushaltsdefiziten und Anleihekäufen durch die Zentralbank, die führt erst seit Corona dazu, dass auch in den Händen der Menschen in der Realwirtschaft die Geldmenge sehr stark steigt. Und in Amerika beispielsweise ist die Geldmenge zweistellig gestiegen und da ist unglaublich viel Geld in Umlauf und gleichzeitig können die Unternehmen ja wegen Corona weniger produzieren. Und wenn sie eine durch die Zentralbank ermöglicht, eine sehr starke gesamtwirtschaftliche Nachfrage haben, die aber auf ein eingeschränktes volkswirtschaftliches Angebot trifft, dann ist das Resultat Inflation. Und von daher hat das auch was zu tun mit den Zentralbanken, nicht nur eben auch was damit zu tun. Und dieser Trend setzt sich fort. Und deshalb würde ich schon sagen, diese monetären Dinge sind wichtig.
Frau Grimm, würden Sie diese Analyse teilen? Und wenn ja, was würde der Effekt sein, wenn die Zentralbank sagt, wir fangen an der Zinsschraube zu drehen? Was bedeutet das dann für die Wirtschaft? Kommen dann Pleiten auf uns zu?
Ja, zunächst mal zeichnet sich ja ab, auch aus der Diskussion, dass es schon sehr vielschichtig ist, dass es diese kurzfristigen Faktoren gibt, aber dass es eben auch aus den kurzfristigen Faktoren und der Corona-Pandemie her diese längerfristigen Faktoren gibt. Mehr Geld ist im Umlauf, würde ich zustimmen. Die demografische Entwicklung ist übrigens ein wichtiger Aspekt. Wir haben jetzt noch die Babyboomer am Arbeitsmarkt, die gehen aber in Rente und dann verschiebt sich auch die Proportion von arbeitender Bevölkerung zu nicht arbeitender Bevölkerung. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der auch Inflationsauswirkungen haben kann. Und mit Blick auf die Handlungsfähigkeit der Zentralbank, also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, es besteht ein Risiko, dass aus dieser Kombination an Effekten temporäre Preistreiber auch zu persistent höheren Inflationsraten führen könnten. Das muss nicht so sein, aber das erfordert eben, dass entsprechend die EZB dann auch mit Blick auf die Inflation agiert. Wir haben im Sachverständigenratsgutachten uns dafür ausgesprochen, dass zeitnah eine Normalisierungsstrategie kommuniziert werden sollte. Und es ist eben wichtig, das im Auge zu behalten und vor allen Dingen die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Also die Inflationserwartungen sind insofern wichtig, als wenn die Inflationserwartungen sehr hoch werden, das natürlich so eine Art Self-Fulfilling Prophecy impliziert im Sinne von höheren Lohnabschlüssen, die dann zu so einer Lohnpreisspirale führen könnten. Da muss man eben sehr aufmerksam bleiben. Ich würde jetzt keine Panikmache befördern wollen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die Situation trotzdem ernst nimmt.
Herr Müller, wir haben gerade schon gehört, also so Ausdrücke wie Hysterie, Panikmache, da ist viel Psychologie, glaube ich, im Spiel und viele Unwägbarkeiten, die nicht nur rational zu belegen sind. Kommen wir da so ein bisschen in ein Fahrwasser, dass wir ein bisschen kopflos agieren könnten?
Also ich glaube, man kann Olaf Scholz viel unterstellen. Kopflosigkeit, Spontanität, Unüberlegtheit wären die Adjektive, die mir bei ihm nicht einfallen. Also darum bin ich, was das angeht, eher beruhigt. An der Stelle ist, glaube ich, Zeitpunkt für ein Lob. Frau Grimmer hat zu Recht das Problem von Lohnpreisspiralen angesprochen. Das ist immer eine reale Gefahr. Hat sie auch mehrfach in der Vergangenheit auch international gegeben. Alles, was man heute weiß, sagen die großen Gewerkschaften in Deutschland, wir warten jetzt mal die Inflation in 22 ab. Das finde ich extrem klug, sehr pragmatisch, sehr verantwortungsbewusst, weil nach allem, was wir bisher abschätzen können, wird ja dann ein Teil der historischen Corona-Mehrwertsteuerinflation vom Tisch sein und das könnte die Gefahr dieses Effektes bannen. Wichtig finde ich tatsächlich die Frage, was ist denn jetzt sinnvoll zu tun? So. Und wenn man jetzt die verschiedenen Ebenen der Inflation abschichtet, dann glaube ich, ist das Erste, und Frau Grimm meine, ich hätte es vorhin auch schon mal erwähnt, das Thema Energiepreise zu adressieren. Da kann man drei Dinge tun. Zwei davon sind vergleichsweise leicht, nämlich den bedürftigen Haushaltsgruppen zu helfen, Stichwort Heizkostenzuschuss, Wohngeld. Das sind ja auch die Inflation am härtesten spüren, weil sie am wenigsten Ausgleichsmöglichkeiten haben. Für die breite Bevölkerung ist es wichtig, dass wir bei der Thema EEG-Umlagensenkung vorankommen, also flächendeckend die Strompreise reduzieren. Das hat auch noch technologische Auswirkungen, Sektorkopplung in der Energiewende und. Und das Schwierigste ist aber natürlich die Frage, was ich langfristig im Energiebereich tun kann. Das ist die Herkulesaufgabe, wo der Koalitionsvertrag ja an Ankündigungen strotzt, total wichtig ist, weil in dem Moment, wo ich natürlich unabhängiger von fossilen Energien werde, die der eigentliche Treiber der Inflation oder ein maßgeblicher Treiber der Inflation sind. Erneuerbare sind einfach wesentlich günstiger als fossile Energien. Das muss ich nur bewerkstelligen. Und darum würde ich sagen, der wichtigste Hebel für die Bundesregierung ist, diese Preistreiber zu beseitigen. Ich persönlich würde sagen, die Effekte, wenn die Bundesbank eine Zinsspirale dreht, eine Zinsschraube dreht, womöglich sind die Nebenwirkungen heftiger als die Gesundheitswirkungen.
Also was auslöst. Unternehmen, Firmen, Pleiten und so weiter angeht.
Richtig, und auch für private Haushalte. Wir haben einen relevanten Teil der Bevölkerung, die signifikant verschuldet sind. Von der Staatsverschuldung will ich gar nicht reden. Darum würde ich sagen, viel tun, um die Preise zu dämpfen auf dem Bau-, Immobilien-, Energiebereich. Darauf muss man jetzt ansetzen.
Sie haben gerade schon... Ja, bitteschön, Herr Krämer.
Ich möchte vor allem warnen. Ich glaube, man darf nicht die Rolle überschätzen, die eine Bundesregierung spielen kann mit Blick auf die Inflation. Natürlich könnte sie sozialpolitisch etwas tun, aber man muss sich klar machen, Deutschland ist ja ein Importeur von Energie. Das heißt, wenn die Energie weltweit teurer wird, dann fließt einfach Einkommen aus Deutschland insgesamt ab. Da werden wir als Ganzes eben etwas ärmer. Und natürlich können wir jetzt der einen oder anderen Gruppe der Bevölkerung eine Entlastung zubilligen, aber letztendlich ist das nur eine Umverteilung von einer Gruppe zur anderen. Insgesamt macht uns die teure Energie arm. Daran kann man nichts ändern. Und ich glaube, das Entscheidende bei der Inflation ist nicht, was wir jetzt kurzfristig dort machen, irgendwelche Stellschrauben. Da kann die Bundesregierung nicht viel dran machen. Die Hauptverantwortung für die Inflation auf die lange Sicht, die trägt die Europäische Zentralbank. Und die muss halt gucken, dass sie eine Geldpolitik fährt, die angemessen ist. Momentan gibt sie Vollgas und ich glaube, dieses Vollgas ist nicht mehr angemessen und geht auf die mittlere Sicht einher mit Inflationsrisiken. Und deshalb wäre ich dafür, dass sie die Anleihekäufe einstellt, wie es ja auch die amerikanische Zentralbank jetzt bald machen wird. Und dann eben beginnt langsam die Zinsen anzuheben, zumindest mal die Negativzinsen zu beseitigen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Die Bundesregierung kann wenig machen. Wenn sie überhaupt irgendwas machen kann, dann sollte sie sich vielleicht in Europa einsetzen für eine solide Haushaltspolitik, mit gutem Beispiel vorangehen. Sie will ja auch achten, die Schuldenbremse im Grundgesetz und dann nimmt sie eben dann auch oder hält sie Disziplin und Druck aufrecht, auf die anderen Länder auch eben vernünftige Haushaltspolitik zu machen und dann verspürt auch die EZB weniger politischen Druck, diese lockere Geldpolitik zu machen.
Ich möchte auch noch mal ein Fragezeichen dahinter setzen, dass gleich Frau Grimm, dass die Bundesregierung nichts machen kann und auch die Verbraucher nichts machen können, nach dem Motto, die hohen Energiepreise weltweit machen uns hier arm. Wir sind ja hier in einem Punkt, wo die Transformation jetzt in vollem Gange ist, auch kommen muss, politisch gewollt ist. Da könnte man doch auch sagen, wir machen uns unabhängiger von weltweitem Energiepreisdiktat, indem wir eben ja tatsächlich die erneuerbaren Energien vorantreiben. Jeder, der ein Haus baut, kann auf dem Dach Solarzellen installieren anstelle von fossilen Heizungen und sich somit in Zukunft ja auch günstiger die Energie verschaffen. Wäre das, Frau Grimm, nicht tatsächlich im Sinne des Transformationsprozesses etwas, was uns Einsparmöglichkeiten bringt in Zukunft?
Ja, wenn das viel günstiger wäre, dann würden das die Leute wahrscheinlich in großem Umfang machen. Fakt ist natürlich, dass wir zum Teil abhängig sind von ausländischen Energiequellen. Wir werden das transformieren, wir werden von anderen Ländern abhängig sein, auch im Energiehandel. Aber wir werden immer eine Abhängigkeit behalten, einfach weil die Energieproduktion andernorts auch günstiger sein wird. Wir haben im Moment 70% Importe unserer Primärenergie in Form fossiler Energieträger, Gas, Kohle, Öl. Und wir werden das umstellen auf erneuerbare Energieträger. Aber auch da ist die Prognose, dass wir einen signifikanten Teil unserer Primärenergie importieren werden. Ich glaube, es ist schon wichtig, die Energiewende entschlossen voranzutreiben. Wir werden auch eine Entlastung bei den Strompreisen erfahren, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, aber diese Abhängigkeit wird erhalten bleiben. Was Herr Krämer sagte, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir auf Sorge tragen müssen, und da haben wir auch eine wichtige Rolle in Europa, dass die europäischen Staatsfinanzen tragfähig bleiben, dass es eben nicht zu einer fiskalischen Dominanz kommt und die Abhängigkeit der öffentlichen Haushalte vom niedrigen Zinsniveau in einigen Staaten so hoch ist, dass es zu einem Dilemma für die Geldpolitik wird, weil eben eine zu späte oder inkonsequente geldpolitische Reaktion Gefahren birgt, die nicht unterschätzt werden dürfen. Denn es ist wirklich die Rolle der Geldpolitik, hier das Preisniveau stabil zu halten. Und insofern muss einfach die EZB ausreichend Handlungsspielraum behalten. Und der ist natürlich, da haben die Regierungen der europäischen Mitgliedstaaten natürlich eine ganz wichtige Rolle, nämlich die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen so sicherzustellen, dass die EZB eben nicht unter Druck gerät, die Zinsen niedrig zu halten, um solide Staatsfinanzen in ganz Europa zu garantieren.
Danke, Frau Grimm. Sie haben jetzt nochmal den Bereich der Geldpolitik hier skizziert, Herr Müller. Aber nochmal konkret zurück auf die Frage, was kann jeder Verbraucher und damit zusammenhängt auch die neue Bundesregierung als die, die Dinge vielleicht auch ermöglicht für die Bürgerinnen und Bürger, tatsächlich tun, um die Energiewende dann schneller umzusetzen und sich insofern unabhängiger zu machen und auch wieder einzusparen.
Genau, vollkommen richtig. Und bei allem Respekt für meine beiden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die bisherigen Aussagen finde ich schlicht zu unkreativ und auch nicht mehr für die Zeit, die angemessen ist. Herr Lindner stellt sich als Ermöglichungsfinanzminister dar, was ich bemerkenswert finde. Robert Habeck formuliert einen ganz klaren Anspruch an die zentrale Aufgabe seiner Generation. Und wir können es runterbrechen. Natürlich kann jeder und jeder etwas tun. Wenn ich in der glücklichen Situation bin, Hausbesitzer zu sein, dann entscheide ich über das Heizungssystem, was ich habe. Und ich kann mich für oder gegen fossile oder erneuerbare Energien entscheiden. Jeder, der jetzt über seine Mobilität entscheiden kann, kann entscheiden, welche Art von Auto kauft er sich. Er kann sich den fetten SUV der vergangenen Jahre kaufen und damit Teil des Problems sein. Oder er kann einen energieeffizienten Elektromobilität kaufen und er kann Teil der Lösung sein. Das fällt alles nicht vom Himmel, sondern da hat es Interessen gegeben. Da haben Wirtschaftszweige auf das falsche Pferd gesetzt und uns das Problem mit eingebrockt, unter dem wir heute leiden. Und insofern gehört für mich zu einem modernen Verständnis auch von Inflationsbekämpfung, die Ursachen zu bekämpfen an der Stelle. Und das ist maßgeblich der Energiebereich und ich ergänze nochmal den Baubereich. Auch da muss man nüchtern sagen, ein großer Teil nicht nur der gefühlten, aber auch gerade der gefühlten Inflation sind Menschen, die in Ballungszentren in Deutschland leben und die darunter leiden. Ich ergänze aber auch nochmal das konservative Verhalten vieler Deutscher beim Thema Geldanlage. Es wäre eine große Chance der nächsten Bundesregierung zu sagen, Teile der privaten Altersvorsorge setzen wir nicht mehr auf Versicherungslösungen, die teuer, ineffizient, renditeschwach sind, wo vor allem die Versicherungsbranche profitiert, sondern wir setzen das auf einen öffentlich-rechtlichen Vorsorgefonds, der im Kapitalmarkt investiert. Also es gibt mehrere Stellschrauben, wo private Verbraucher was tun können, wo aber der Staat, die Politik, die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss. Und daran hat es in der Vergangenheit gemangelt. Und da, glaube ich, kann die Ampel viel, viel Gutes tun.
Ich würde gerne noch mal fragen, ob diese These, dass die Inflation politisch gewollt ist, oder lassen Sie mich es anders formulieren, dass sie politisch begrüßt, wenn nicht sogar gewünscht wird, weil sie im Grunde abbildet, was uns in den nächsten Jahren bevorsteht. Dass eine Menge Produkte und Dienstleistungen teurer werden müssen, um abzubilden, welche ökologische Kosten tatsächlich dahinter stecken und auch, welchen Nutzen sie für die Gesellschaft haben. Beispiel Pflege. Unterbezahlter Sektor, wir sehen, wie wir an die Grenzen kommen, müssen wir uns daran gewöhnen, tatsächlich nicht immer nur Dumpingpreise oder Geiz-ist-geil-Mentalität zu vertreten, sondern in der Tat mehr wertschätzend das zu zahlen, was die Dinge auch wert sind und was verbraucht worden ist. Frau Grimm.
Ich glaube, da kann man ganz gut anknüpfen, weil gerade die Beispiele, die Herr Müller hier ja angeführt hat, die machen ja eben gerade klar, dass es zu Verschiebungen zwischen Preisen kommen muss. Anhand welcher Kriterien entscheide ich, ob ich ein SUV kaufe, also ein fossiles Fahrzeug oder ein Batteriefahrzeug? Anhand welcher Kriterien entscheide ich, ob ich eine umweltfreundliche Heizungsanlage kaufe oder eben eine auf der Basis fossiler Energien weiter betreibe. Das sind ja Preise. Um die relativen Preise, um die Attraktivität von nachhaltigen Lösungen zu stärken, ist es eigentlich unerlässlich, dass wir die Emissionen von CO2 teuer machen. Und das sind erstmal Effekte, die natürlich zu Preissteigerungen führen und wo die Politik jetzt klug agieren muss, um im Gegenzug zu diesen Preissteigerungen die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Senkung der Strompreise, Abschaffung der EEG-Umlage, das Stichwort ist schon gefallen. Es kann andere Stellschrauben geben. Aber wir sehen hier, dass einfach wir massive Verschiebungen von relativen Preisen brauchen, damit diese Entscheidungen auch getroffen werden in der Hinsicht, wie sie nachhaltig sind. Wie das dann im Detail mit der Inflation zusammenspielt, das ist nicht so ganz eindeutig zu sagen. Wir brauchen immer diese Verschiebung von relativen Preisen. Und die Frage ist, kann es der Politik gelingen, im Gegenzug ausreichend zu entlasten? Das spielt mit Blick auf das Preisniveau eine Rolle, aber das spielt natürlich auch mit Blick auf die Akzeptanz dieser Maßnahmen eine Rolle, weil wir natürlich eine solche Politik nur langfristig betreiben können, wenn die Bürger auch mitgehen, wenn die Bürger diese Politik auch mittragen. Und auch dafür ist es natürlich ganz wichtig, diese Entlastungsoptionen auch wirklich zu ziehen.
Das werden die Bürger durchaus nicht unbedingt freiwillig tun. Herr Krämer, braucht es da dann doch ein bisschen Dirigismus seitens des Staates? Dem Motto, also eine Ölheizung baust du bitte nicht mehr ein?
Wissen Sie, es gibt von dem berühmt liberalen Ökonomen von Hayek die Warnung vor einer Anmaßung des Wissens. Und was ist damit gemeint? Jeder, und da hat der Müller völlig recht, jeder Mensch, jedes Unternehmen kann CO2 reduzieren, aber jeder Bürger und jedes Unternehmen weiß natürlich am besten, wie es eine Tonne CO2 einsparen kann. Kann man es einsparen durch eine dickere Fassade, durch eine bessere Heizung, durch eine Dachdämmung oder durch ein anderes Auto? Das ist bei jedem unterschiedlich, aber jeder weiß es am besten, wie es bei ihm am billigsten ist, weil er mehr Informationen hat über das eigene Haus, über das eigene Unternehmen. So, wenn Sie jetzt sagen Dirigismus, dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass der Staat und die Beamten sich nicht das Wissen anmaßen, einem Unternehmen, einem Bürger vorzuschreiben, wie er eine Tonne CO2 am günstigsten einsparen kann. Das weiß ein Politiker nicht, das weiß ein Beamter nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eben bei der Klimapolitik nicht diesen Dirigismus machen, sondern dass die Politik sich darauf konzentriert, einen einheitlichen Preis für CO2 vorzugeben, am besten durch die Vorgabe von Verschmutzungsrechten. Da gibt es einen allgemeinen Preis für CO2 und da kann jedes Unternehmen dann seine CO2-Vermeidungsinvestitionen messen an diesem einheitlichen Preis und dann werden die zu teuren CO2-Reduktionsinvestitionen, die lässt man dann und die günstigen werden gemacht. Man muss es den Unternehmen überlassen, wie sie die Tonne CO2 am günstigsten einsparen. Denn nur dann wird der Klimawandel nicht unnötig teuer. Teuer wird er sowieso im finanziellen Sinne. Wir werden etwas dafür bezahlen, dass das Klima besser ist. Da gewinnen wir ja auch in Form eines besseren Klimas. Aber es darf nicht unnötig teuer werden, indem der Staat den Unternehmen vorschreibt, wie genau sie eine Tonne CO2 einsparen.
Sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank. Und der Verbraucherschützer schmunzelt und schüttelt den Kopf, Herr Müller.
Richtig, weil das ist sozusagen das Lehrbuch. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir gemeinsame akademische Wurzeln haben. Das habe ich in meinem Studium auch alles gelesen. Aber inzwischen sind wir doch alle ein Tick älter und erfahrener geworden und merken, dass das nicht die Lebensrealität ist. Das Bild des Homo economicus, der rational im vollen Bewusstsein aller Informationen eine nutzenmaximierende Entscheidung trifft, die ist gut für Uniklausuren, aber nicht gut für die Politikberatung an der Stelle. Und wir können es ja konkret machen. Wenn wir die Energieverbrauchskennzeichnung von Autos angucken, dann hat die Politik, alte Politik, mit kräftiger Unterstützung der Wirtschaft entschieden, dass ein fetter, dicker SUV womöglich eine bessere Energiekennzeichnungsverordnung kriegt, als es ein energiesparsames kleines Auto bekommt. Das heißt, wir haben jede Menge Fehlanreize, auf gut Deutsch Marktversagen, gerade im Bereich der Klima- und Energiepolitik. Und die ist nicht vom Himmel gefallen. Die ist beschlossen worden und die war interessensgeleitet. Und insofern können wir machen jedes Jahr über 150.000 Energieberatungen als Verbraucherzentrale, wo wir vor Ort in die Häuser gehen und mit Menschen drüber reden, bessere Heizung, bessere Dämmung, Solaranlage, was jeweils für das Haus am besten ist. Und insofern kann ich leider nur sagen, das Wissen ist eben nicht so gut, wie Herr Krämer sich das gerade gewünscht hat an der Stelle. Und wir sehen, dass die Automobilindustrie danach ruft, dass sie Planungssicherheit, Investitionssicherheit möchte. Und das verstehe ich total. Das heißt, bestimmte Leitentscheidungen muss die Politik treffen. Sie muss den Mut haben zu sagen, in diesem Korridor bewegen wir uns als Gesellschaft und dafür leben wir auch in einer Demokratie. Die Bundestagswahl hatte klare Wahlkonsequenzen. Das sehen wir jetzt im Koalitionsvertrag wieder. Und ich wünsche der Politik hier den Mut zu handeln. Richtig ist natürlich, dass Preise ein extrem machtvolles und effizientes Instrument sind, wenn sie die ökologische Wahrheit sagen. Und da bin ich ganz bei Frau Grimm. Heute sagen das die Preise leider nicht. Sie haben eine ökologische Fehlsteuerung bisher. Und es ist Aufgabe der Politik und des Staates, diese ökologisch falschen Preissignale zu korrigieren, ohne unsozial zu werden. Und das ist der Punkt, eben hieß es Dirigismus. Ich würde sagen, es ist Ordnungsrecht, weil es dazu beiträgt, auch zu einer gewissen Gerechtigkeit beizutragen. Wenn ich es nur über Preise mache, habe ich Menschen, die sich den bisherigen ökologischen Lebensstil weiter leisten können. Das wird zu Unfrieden sorgen. Und darum ist es richtig, zu einer klugen Mischung zu kommen. Ordnungsrecht Müller, und Preissignale.
Wenn ich nur eins sagen darf, Herr Müller, dazu, weil Sie haben ja mich direkt angegriffen, dass ich nicht dazugelernt habe. Also ich habe die letzten 30 Jahre, seitdem ich das Institut für Weltwirtschaft verlassen habe, sehr, sehr aufmerksam die Realität beobachtet. Und wenn ich mir anschaue, wo haben wir eigentlich Erfolge erzielt bei der CO2-Einsparung, dann ist es nicht da, wo die Politik, sag ich mal, kleingliedrige Maßnahmen gemacht hat, wo hier eine Energieberatung stattfand und dort. Sie sehen, dass nur in einem Sektor CO2 ordentlich reduziert worden war. Und das ist im Bereich der Großindustrie, der Großverbraucher, die sich erwerben müssen im Rahmen des europäischen Zertifikatehandels, die Verschmutzungsrechte erwerben müssen. Da ist ein einheitlicher Preis, den die Politik über die Gesamtzahl der Verschmutzungsrechte für CO2 implementiert hat. Und dieser Preis hat bewirkt, dass wir bei großindustriellen Verbrauchern den CO2-Rückgang geschafft haben und nicht irgendwo in Kommunen oder sonst wie im kleinkriegigen Bereich, wo da auch sehr viel Klimafolklore betrieben wird, die sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Aber die wirklichen Fortschritte, die haben wir dort erreicht, wo die Politik gesagt hat, das sind die Verschmutzungsrechte und die fahren wir in jedem Jahr runter. Und das war sehr, sehr erfolgreich, nicht nur in den Lehrbüchern, sondern in der Realität.
Er outet sich als Fan des CO2-Preises. Darf ich kurz dazwischen sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, wer hier miteinander so angeregt und schön diskutiert? Gerade eben, das war Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Er spricht mit Veronika Grimm, der Volkswirtschaftlerin und Wirtschaftsweisen von der Universität Erlangen-Nürnberg und Klaus Müller, dem Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Ich würde ganz gerne jetzt mit Ihnen weiter darüber sprechen, welche Möglichkeiten haben denn vor allen Dingen die Verbraucherinnen und Verbraucher, also alle Bürgerinnen und Bürger, sich diesen hohen Preisen etwas zu entziehen oder etwas dagegen zu tun? Eben haben Sie, Herr Müller, schon angesprochen, den Bereich der Altersvorsorge, der Lebensversicherung. Wir sprachen auch über Lebenserfahrung und mehrere Jahrzehnte Erfahrung. Im Zweifel haben wir alle über 30 Jahre und vielleicht schon sehr viel länger in Kapitallebensversicherungen eingezahlt. Und jetzt denken wir, oh je, das war vielleicht doch nicht das Richtige, obwohl die Altverträge sind ja raus. Was empfehlen Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern, was diese Form der Altersvorsorge angeht? Riester-Rente gehört ja auch in dieses Paket, ne?
richtig vorweg gilt sozusagen der Pokal dieser Runde Herrn Krämer für den Begriff Klimafolklore. Den notiere ich mir, den verwende ich bei nächster Gelegenheit, touché, 1-0. Aber zu Ihrer Frage zurück. Über Energie haben wir jetzt lange diskutiert. In der Tat, die Frage, wie ich mein Geld anlege, ist ein ganz praktischer Beitrag dazu, ob ich mit der Inflation defensiv und ich sag mal ungeschickt umgehe. Wir wissen leider aus unserer Beratung immer noch, wie groß der Anteil der Menschen sind, die auf dem Sparbuch und vergleichbaren Geldanlagen ihr Geld parken. Die sind natürlich die richtig gekniffenen. Und wenn ich 0,1 oder 0,15% Zinsen kriege, dann sind 5% Verzinsung ein richtig harter Verlust. Und insofern vielleicht ungewohnt, aber Verbraucherzentralen, Verbraucherschützer haben eine lange Tradition darin, den Mehrwert von Aktienmärkten zu betonen. Da sind wir dann manchmal in harten Auseinandersetzungen mit unseren Freunden der Gewerkschaften oder auch Wohlfahrtsverbänden, die wir davon noch nicht ganz überzeugt haben. Aber ich würde sagen, viele Länder, die mit einer besseren Aktienkultur sowohl bei der Altersvorsorge wie beim langfristigen Sparen, und von diesen Zeiträumen reden wir, über 20, 30 Jahre hinweg, auf dieses Prinzip gesetzt haben, die haben hier erstens nicht den Fehler der Versicherungskultur von Deutschland gemacht. Versicherungen sind toll, wenn ich Risiken absichere, aber nicht, wenn ich Vermögen aufbaue. Und die sind damit wesentlich renditestärker gewesen. Und darum ist eine der Maßnahmen, die ich dem neuen Finanzminister Lindner zutraue und wo Hubertus Heil ihn als Arbeitsminister hoffentlich unterstützen wird, ist, die private Altersvorsorge, vulgo die Riester-Rente in Deutschland, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Da greifen wir auch zu den Banken aus, weil wir einfach glauben, Kapitalmarktakteure haben hier die besseren Instrumente für eine kostenarme und renditestarke Altersvorsorge.
Wollen wir das mal zusammen mit Ihnen, Herr Krämer und Frau Grimm, auch ein bisschen konkret machen. Also, jemand möchte für sein Alter vorsorgen, und zwar nicht mehr über eine Lebensversicherung, sondern kapitalmarktgestützt, wie Sie das gerade gesagt haben. Was bieten Sie, Herr Krämer, an Produkten in der Commerzbank demnächst an?
Was heißt demnächst? Also die Commerzbank bietet ja seit vielen Jahrzehnten, setzen ja Banken auf Aktien, empfehlen das ihren Kunden. Und ich habe das ja häufig auch in der Praxis mit Kunden gesehen, wenn ich ältere Kunden treffe auf Veranstaltungen und sie erzählen mir dann, dass sie seit Ende der 60er Jahre schon privat in Aktien gespart haben, dann guckt man in glückliche Augen rein. Und Banken bieten eben die ganze Palette an, also für Menschen, die in einzelne Aktien reingehen wollen oder über Fonds, über ETFs. Es gibt ja sehr, sehr viele Lösungen. Und ich glaube, dass in der Tat, und da muss ich Herr Müller absolut recht geben, was in Deutschland fehlt, ist eine Aktienkultur. Die meisten traditionell orientieren sich an Produkten, die einen festen Zins zahlen. Und das ist ja in den letzten Jahren gerade sehr problematisch gewesen, weil wir hatten in den letzten Jahren zwar keine offene, keine Verbraucherpreisinflation, aber wir hatten in den letzten Jahren das, was ich nenne Vermögenspreisinflation. Das heißt, viele Anleger, professionelle, institutionelle Anleger, die konnten keinen ordentlichen Zins mehr erwirtschaften wegen der niedrigen Leitzinsen der Zentralbank. Und auf der verzweifelten Suche nach Erträgen sind dann viele Profis eben ausgewichen auf Aktien, auch auf Immobilien. Und die wenigen Privatkunden, die bei Aktien dann dabei waren, die haben dann eben profitiert. Deren Häusern sind beispielsweise mehr wert, deren Aktiendepots sind mehr wert. Aber leider ist das in Deutschland in der Breite nicht angekommen. Und die deutschen Aktien, wo verkauft man denn deutsche Aktien? Die verkauft man vor allen Dingen an Anlegern in London und in den USA. Und es ist schade festzustellen, dass die sehr, sehr gute Entwicklung der Aktien in den zurückliegenden 20, 30 Jahren an Teilen der deutschen Bevölkerung vorbeigegangen sind, weil sie eben zu konservativ waren und zu sehr nur auf den Zins geschielt haben.
Frau Grimm, was glauben Sie, wie kann man es in einer breiten Öffentlichkeit schmackhafter machen, in Aktien zu investieren? Ich kann mir vorstellen, dass sicher viele Menschen sagen, die nicht zu Großverdienern gehören und auch nicht reichen, sagen, also Aktien, das kann ich mir gar nicht leisten, denn es wurde ja schon von vielen Aktiengurus gesagt, also wer am Aktienmarkt tätig ist, sollte das nur mit Geld tun, das er sonst nicht braucht. Also das ist natürlich immer noch etwas risikobehaftet, zumindest psychologisch gesehen. Wie kann man es den Menschen schmackhaft machen, dass man möglicherweise durch Investitionen am Aktienmarkt mit hat, am Geldverdienen, an der Transformation, indem man nämlich in Zukunftswerte investiert?
Ja, genau. Also das muss man auf jeden Fall erreichen, dass die Allgemeinheit am wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland beteiligt wird. Das ist bisher zu wenig geschehen. Hier hat die Regierung ja auch Pläne auf den Tisch gelegt, die einen Anfang darstellen, die aber natürlich jetzt nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern die dann eher so eine langfristige Perspektive darstellen. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz auf die Diskussion eben zurückkommen, weil ich dann doch glaube, dass die Perspektive sehr fundamental geändert werden muss. Ich glaube nicht, dass die Steuerung der Transformation über Preise etwas Verstaubtes ist, sondern das ist die neue Realität, die wir sehen müssen. Bisher gab es nämlich keinen Konsens über das Ziel in der Diskussion, in der Gesellschaft. Wir haben ja jetzt die Ziele der Klimaneutralität auf dem Tisch, die sind politisch beschlossen. Und das bedeutet zum einen, dass wir gar nicht mehr kleinteilig Gelegenheiten ergreifen müssen in der Politik, sondern dass wirklich der gesamte große Tanker unserer Wirtschaft sich auf die Klimaneutralität ausrichten muss. Das bedeutet natürlich auch, dass die Zielfunktion der Unternehmen in eine ganz andere Richtung zeigt. Heute blockieren die Unternehmen den Klimaschutz zum großen Teil nicht mehr, sondern denken ihn vor. Und in dieser Zeit brauchen die Unternehmen auch klare Signale an den Märkten, um quasi das, was sie wissen, was sie anstreben müssen, durch die beschlossenen, politisch beschlossenen Klimaziele eben auch erreichen zu können. Das ist die neue Realität. Wir haben nicht mehr viele kleinteilige Maßnahmen. Wir haben übrigens viel Klimaschutz betrieben, der sehr sozial unausgewogen ist. Von zum Beispiel Förderung von Solaranlagen auf den Dächern profitieren diejenigen, die besser gestellt sind. Und da müssen wir auch ganz neu drüber nachdenken. Das befördert natürlich auch Wachstum in der Volkswirtschaft. Und an diesem Wachstum muss man dann natürlich auch den einzelnen Sparer, den einzelnen Anleger, derjenige, der seine Altersversicherung ausgestalten möchte, beteiligen. Aber ich glaube, das hängt ganz essentiell zusammen. Und ich glaube, wir müssen da sehr fundamental umdenken und nicht weiter in diesen kleinteiligen, sehr stark steuernden Eingriffen denken, die uns im Endeffekt wirklich zu nichts führen. Das ist nicht effektiv.
Sie sprachen eben, Herr Müller, von den vielen Beratungen, die Sie auch was das Bauen angeht, seitens der Verbraucherzentralen machen. Was raten Sie den Menschen, die zu Ihnen kommen, wenn es um Aktienanlagen geht? Wasserstoff jetzt kaufen, Aktien?
Nein, wir würden uns nicht anmaßen, einzelne Aktien, einzelne Unternehmen zu empfehlen. Da würde sich Verbraucherzentralen total überheben.
Und auch
Aber
Ärger kriegen mit zum Beispiel Herrn Krämer.
Boah, da bin ich ganz entspannt. Ärger nehmen wir immer gerne an. Aber im Ernst, das wäre, glaube ich, auch falsch. Das ist auch zum Glück nicht die Erwartungshaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie wollen schon wissen, in welche Kapitalmarktprodukte man denn sinnvollerweise investiert. Und Herr Krämer hat vorhin in seiner Aufzählung ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Das sind sogenannte ETFs, also Indexfonds. Jetzt ist nicht der Index per se sozusagen das Schlauste auf der Welt, aber er ist einfach sehr, sehr kostenarm. Und was wir, aber auch die Stiftung Warentest und viele Forschungsinstitute nachweisen können, ist, alle Finanzprodukte, die teuer sind, im Sinne einmaliger oder vor allem laufender Kosten, das schlägt bei der Rendite richtig hart zu Buche. Und im Umkehrschluss folgt, alle Kapitalmarktprodukte, die günstig sind, also keine Provisionen, keine Vertriebskosten, keine Marketingkosten haben, die sind eben sehr, sehr kosteneffizient. Und das bedeutet eben auch einen großen Renditeschub.
Wie viel von diesen gibt es denn? Denn Provisionen werden doch gern genommen.
Absolut. Darum muss man auch immer genau gucken, wer verkauft mir da gerade was? Ist da ein Berater oder ein Verkäufer unterwegs? Ich verweise da gern auf die Stiftung Warentest, die dokumentiert sehr nüchtern, sehr neutral, was die Kosten verschiedener Aktienanlageformen, verschiedener Fonds sind. Und wir sehen über die ganzen letzten Jahre, dass ETFs einfach unschlagbar günstig sind an der Stelle. Und darum würde ich sagen, es wäre sehr wünschenswert, wenn die Bundesregierung jetzt handelt. Und sie kann das auch tun und sie sieht an anderen Ländern, was hier möglich ist. Vorher muss man natürlich den Menschen nochmal erklären, dass Garantien einen hohen Preis haben, weil damit wurde in der Vergangenheit geworben, damit haben die Versicherungswirtschaft geworben. Aber Garantien haben einen Preis und in Zeiten von niedrigen Zinsen haben sie einen sehr, sehr, ich würde sagen, einen zu hohen Preis.
Abgestuft muss man natürlich seine Pläne für die Kapitalbildung oder die Altersvorsorge machen. Wenn man mehr übrig hat, kann man ja auch noch Gold kaufen. Das ist ein großes Thema. Nicht nur für Irre, oder, Herr Krämer?
Also Gold profitiert natürlich als Sachwert grundsätzlich von Inflationsängsten, auch davon, wenn die Inflation tatsächlich steigt. Das haben wir auch in den 70er Jahren gesehen. Und Gold, denke ich, gehört grundsätzlich in ein gut sortiertes Portfolio rein. aber eben nicht in dem Sinne, dass man da 20, 30, 40% reinsteckt. Das wäre jetzt viel zu gefährlich, weil auch der Goldpreis kann natürlich auch mal deutlich, deutlich fallen und ist auch viel zu risikoreich, alles zu sehr auf eine Karte zu setzen. Aber als Beimischung in einem Portfolio macht Gold sicherlich Sinn in Zeiten doch deutlicher Inflationsrisiken. Aber bitte sehr, sehr wohl proportioniert das Ganze und keinesfalls auf eine Karte alles setzen. Denn man liest zu häufig im Internet solche 0-1-Geschichten. Und das Anlegen, das Agieren an den Kapitalmärkten, das lebt eben davon, dass man das Geld sehr, sehr breit streut und damit auch die Risiken sehr diversifiziert und nicht alles auf eine Karte setzt und auch nicht alles auf die Karte Gold.
0-1-Geschäfte, sind die auf eine Karte gesetzt oder was ist das genau?
0-1 bedeutet, dass man eben alle Eier in einen Korb legt oder zu viele Eier in nur einen Korb legt, nicht diversifiziert.
Dem Beispiel kann ich folgen.
Richtig, ich schiebe aber unter dem Stichwort 0-1 noch was dazu. Die Verbraucherzentralen haben jetzt seit ungefähr 2 Jahren eine vermehrte Nachfrage nach Kryptowährungen. Und Menschen lesen von Bitcoins und was weiß ich was alles und fragen dann tatsächlich ernsthaft nach, ob sie einen nennenswerten Anteil ihrer Vermögensanlage und Altersvorsorge, darüber reden wir gerade, also ich habe einen langen Zeitraum, ob sie das in diese neuen Währungen legen sollten. Und da muss man deutlich eine Warnung aussprechen. Die Dinge sind weitestgehend unreguliert, teilweise hochanfällig für Missbrauch und tatsächlich nur etwas für Menschen, die wahrscheinlich zu viel Geld übrig haben.
Mhm. Frau Grimm, Ihre Meinung zum Thema? Nee, bitte erst Frau Grimm, das ist für uns so ungleichgewichtig.
Bitte.
Aber lassen Sie doch Herrn Krämer seinen Punkt zum Thema Bitcoin machen.
Herr Krämer, da kann ich nichts mehr gegen sagen, wenn Frau Grimm so nett ist zu Ihnen.
Vielen Dank, Frau Grimm. Was das Thema Bitcoin anbelangt, ich glaube, das ist auch eine Frage, dass das nicht reguliert ist. Aber man muss sich auch klar machen, dass Bitcoins im Kern natürlich ein Problem haben. Ja, Bitcoins können sich nicht beliebig vermehren lassen, genauso wenig wie Gold nicht beliebig vermehrt werden kann. Aber Gold hat ja einen inneren Wert, einen materiellen Wert, der in der ganzen Menschheitsgeschichte nachweisbar ist. Aber dagegen hat Bitcoin ja keinen inneren Wert. Das ist einfach nur ein Produkt von Programmierern. Und es lebt nur von der Hoffnung, ich würde sagen auch von der Illusion, dass sich Bitcoin irgendwann durchsetzen als allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel. Aber wenn diese Hoffnung aufkommt, dass es sich durchsetzt als allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, dann schießt der Kurs von Bitcoin so hoch. Das heißt, dann fällt der in Bitcoin ausgedrückte Preis für ein Brötchen dermaßen nach unten und ist dermaßen schwankungsintensiv, dass keiner mehr mit einem solchen wild schwankenden Kurs im Alltag rechnen kann. Das heißt, jeder Anstieg des Bitcoin-Kurses trägt sozusagen den Keim des Scheiterns in sich, weil dann dadurch deutlich wird durch diese starken Schwankungen, dass man mit einem solchen Bitcoin-Preis für Güter gar nicht rechnen kann. Bitcoins werden sich nicht durchsetzen als Zahlungsmittel und von daher ist es immer nur Gegenstand einer wüsten Spekulation und das eignet sich nicht zur Geldanlage, da hat Herr Müller völlig recht.
Jetzt gucken wir noch mal ins Körbchen, was man noch machen könnte. Die Immobilien haben wir noch nicht angesprochen. Frau Grimm, empfehlen Sie Verbraucherinnen und Verbrauchern, Bürgerinnen und Bürgern, die ein Häuschen bauen wollen, eine Wohnung kaufen wollen, das durchaus jetzt zu tun, weil damit bringt man sein Vermögen auf die sichere Seite oder das, was man noch erwerben will?
Ja, das hängt natürlich auch immer, das hat sehr starke regionale Effekte. Ne? Die Immobilienpreise sind ja durchaus sehr heterogen. In den Städten sind die Immobilienpreise sehr hoch. Ich meine, vieles tut sich natürlich auch in Zeiten von Inflation bei Immobilienpreisen, weil man dann eben in Immobilien flüchtet. Natürlich ist das eine Sicherheit, die man hat, wenn man Wohneigentum erwirbt. Aber nicht jeder kann sich das leisten. Das muss man ja auch sehen. Also in Deutschland haben wir eher die Kultur zu mieten. Und nicht jeder wird seine Alterssicherung über das Wohneigentum realisieren können. Und gerade diejenigen, die sehr, sehr am unteren Ende der Einkommensverteilung sind, die natürlich erst recht nicht. Also insofern ist das natürlich eine Option, aber die steht nicht jedem offen in Deutschland.
Herr Müller dazu von der Verbraucherschutzsicht.
Also Frau Grimm hat da vollkommen recht. Ich würde es sogar noch in das mittlere Einkommenssegment erweitern. Wenn zu uns in München, Frankfurt, Berlin, Hamburg Menschen kommen und tatsächlich fragen, was können sie sinnvollerweise jetzt tun? Und wenn dann mit ihnen konkrete Kalkulationen durchrechnet, dann steigen die nach 10, 15 Minuten aus und sagen, tut mir leid, wir haben einen Job bei der Polizei oder aber auch im Bankenbereich, im mittleren Bankenbereich oder sonst wo. Die können sich dort keine Eigentumswohnung mehr leisten und erst recht nicht, wenn es einen Kinderwunsch gibt, also wenn man Räumlichkeiten für eine Familie braucht. Insofern würde ich fast sagen, dass Frau Geiwitz im Bundeskabinett eine der spannendsten Aufgaben hat, die mit hohen Erwartungen befrachtet sind. Der Koalitionsvertrag ist da ja extrem konkret. Also 400.000 Wohnungen, 100.000, glaube ich, mit Sozialbindung. Das ist eine sehr, sehr sportliche Aufgabe, vor allem für eine Bundesregierung, die wenig operative Möglichkeiten hat. Also im Kern wird sie dort ihre 16 Kollegen in den Ländern und vor allem auch maßgeblich Akteure in der Privatwirtschaft bitten und unterstützen müssen, um dieses tatsächlich zu tun. Genauso spannend ist natürlich die Frage, kann man das beschleunigen? Also wenn man jetzt generell nochmal guckt, was wäre zur wirtschaftlichen Gesundung wichtig, was ist in dem eben diskutierten Energiebereich wichtig und was kann man vor allem im Bauen- und Wohnbereich tun, ist, dann ist es schneller bauen. Energetisch bitte bauen, aber vor allem schneller bauen. Und eine der mutigen Versprechen der Bundesregierung ist ja hier Halbierung von bestimmten Genehmigungsverfahren. Da sage ich mal, toi, toi, toi. Wenn das klappt, das wäre gigantisch und dann wären Weihnachten und Ostern an einem Tag.
Herr Krämer, da kommen Sie natürlich von der Bankenseite wieder ins Spiel, denn bei Ihnen müssen die, die bauen möchten, die Kredite, die sie dazu benötigen, dann beantragen. Da wiederum würde Ihnen aber eine Niedrigzinspolitik durchaus in die Hände spielen, denn das könnten viele Leute nicht, wenn die Zinsen nicht so niedrig wären. Also, alles hängt mit allem zusammen. Was wünschen Sie sich?
Also ich erwarte für die kommenden Jahre deutliche Inflationsrisiken, eine deutlich höhere Inflation, auch wenn sie vorübergehend mal im kommenden Jahr sinken sollte. Und von daher sind Menschen grundsätzlich gut beraten, Sachwerte zu besitzen. Dazu gehören Aktien, vielleicht auch etwas Gold, aber natürlich auch Immobilien. Aber es ist natürlich auch zu beachten, dass wir in den letzten 10 Jahren hier in Deutschland einen sehr, sehr starken Anstieg der Vermögenspreise im Bereich der Immobilien gesehen haben. Auf vielen Immobilienmärkten sind die Immobilienpreise auch höher, als es volkswirtschaftliche Fundamentaldaten wie das Einkommen der Menschen beispielsweise nahelegen. Von daher muss da jeder sehr genau gucken, ob sich das für ihn rechnet, ob er das stemmen kann. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Zinsen, die jetzt noch niedrig sind, sondern ein Hausbauer und auch Banken schauen natürlich darauf, kann sich jemand die Immobilie auch noch leisten, kann er die Hypothek noch bedienen in 10 Jahren, wenn dann vielleicht eine Zinsbindung ausläuft und unter Umständen dann eben der Zins deutlich höher ist, weil in der Zwischenzeit auch die Inflation gestiegen ist. Diese Frage stellt sich jede Bank und natürlich auch muss das jeder potenzielle Hausbauer oder Erwerber von Immobilien, von Eigentumswohnungen sich diese Frage auch stellen. Man sollte nicht von der falschen Annahme ausgehen, dass die Zinsen so niedrig immer bleiben werden. Das wäre gefährlich, diese Annahme.
Aber in die Hochzinspolitik von vor 15 Jahren kommen wir, glaube ich, nicht so schnell zurück, oder Frau Grimm?
Das sind nicht die Erwartungen, aber wie Herr Krämer schon sagt, ich würde dem beipflichten, man sollte eben vorsichtig agieren und man sollte nicht so agieren, dass man in seinen Planungen diese Szenarien komplett ausschließt, also dass der Zins immer so niedrig bleibt, darauf seine gesamte Altersvorsorge und Investitionsentscheidung als privater Haushalt zu stützen, das kann dann eben auch gefährlich sein. Also man sollte da schon einen gewissen Sicherheitspuffer haben.
Okay, Herr Müller, ich habe noch eine Frage an Sie. Die Inflation bedeutet Geldentwertung. Kommt so auch sozusagen bei Leuten, die Hypotheken für ihre Immobilien zahlen, gerade ein Sparen durch die Hintertür rein, weil sie zwar nominell die Summen, die vereinbart wurden, zahlen, aber das Geld ist ja weniger wert. Also eigentlich sparen sie auch wieder was. Da ist das etwas abgedreht.
Mit Verlaub, es ist sozusagen knapp vor etwas abgedreht. Zumal auch noch ein handfestes Problem kommt. Wir sehen ja bei vielen Banken, aber auch bei Bausparkassen, eine fröhliche Gebührenpolitik, wo dann eben alle möglichen Arten von Gebühren, gerade auch in Ansparphasen und Ähnliches, auftreten. Da gehen wir dann teilweise vor Gericht vor. Wir gewinnen auch gerade laufend. Aber das ist ein sehr, sehr mühseliges Geschäft. Also darauf zu hoffen, dass die Inflation mir in dieser Verschuldungssituation hilft, ist ein bisschen kompliziert.
Es dürfen ja auch mal Witzchen gemacht werden. Wir hatten schon die Klimafolklore, wir hatten die Eier im Körbchen. Ich möchte gerne zum Schluss mit Ihnen allen eine kleine Runde machen, wo die Psychologie vielleicht eine Rolle spielen kann. Wie viel Psychologie, wie viel typisch nervöse deutsche Auseinandersetzung ist in dieser Debatte wieder dabei? Und vielleicht können wir noch den Schritt ein bisschen weiterführen. Wäre die Diskussion über die hohe Inflation jetzt für uns ein Anlass, über Transformation nicht nur in der Wirtschaft nachzudenken und in der Politik, was wir ja gerade tun, sondern auch darüber, wie wir alle, auch als, ich sage mal, kleine Bürger, Haushalten, wie wir Vermögen aufbauen, was tun wir mit dem Geld, ob wir einen Mentalitätswandel versuchen, also mehr Mut beweisen, mehr Risikobereitschaft, anders wirtschaften. Was denken Sie sich dazu? Frau Grimm vielleicht zunächst.
Ja, also das steht sicherlich ganz klar an, aber ich sehe das jetzt gar nicht unmittelbar nur mit der Inflation verknüpft, sondern überhaupt mit diesem ganzen Transformationsgedanken. Wir stehen ja durch die sehr ambitionierten Klimaziele und durch andere Entwicklungen, die uns bevorstehen, werden wir vor einer Phase stehen, in der sich die Welt sehr stark ändert, und zwar alles um uns herum. Die Wirtschaft wird sich komplett transformieren, sehr tiefgreifend transformieren müssen, und auch jeder Einzelne in seinem Verhalten. Und da ist natürlich Mut angesagt, da ist Bestandswahrung gerade nicht angesagt. Also man sollte doch davon Abstand nehmen, immer mit dem zu vergleichen, was man hat, und möglichst versuchen, Änderungen abzufedern, sondern man muss einfach positive neue Zukünfte schaffen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für die Politik, das auch zu kommunizieren, dass es nicht nur Belastungen sind. Das Alte wird Stück für Stück auch aufgegeben werden müssen, weil es auf zum Beispiel fossilen Energieträgern basiert. Und die Zukünfte, in die man dann hinein gerät, die müssen eben attraktiv werden für die Menschen. Und da muss es eben auch attraktive Optionen geben, aber auch attraktive Bilder. Und auf dem Weg werden wir uns auch an neue Mechanismen gewöhnen müssen. Man muss sich mehr daran gewöhnen, auch mal zu scheitern. Nicht alles wird sofort funktionieren, was man sich so vorstellt. Und ich glaube, dass ein Mentalitätswechsel mehr als angesagt ist in so einer tiefgreifenden Transformationsphase.
Was sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank dazu, Jörg Krämer?
Ja, muss man anders wirtschaften? Ja, mag sein. Auf jeden Fall muss man klug wirtschaften. Man sollte sich darauf einstellen, dass in den kommenden Jahren die Inflation höher wird. Man sollte deshalb, wenn man es sich leisten kann, sollte man Vermögenswerte aufbauen. Da geht kein Weg auch an Aktien vorbei. Bei alledem muss man aber natürlich auch konservativ vorgehen, seine Verschuldung im Auge haben und nur so viel Schulden aufnehmen, dass man sie auch dann bedienen kann, wenn in 5 oder 10 Jahren die Zinsen mal nicht so niedrig sind wie gegenwärtig.
Klaus Müller, jetzt für Sie das Schlusswort für diese Sendung. Mentalitätswandel in unserem ganzen Anlageverhalten, in unseren Wirtschaften, private und Unternehmen.
Also ich glaube, dass für viele Menschen eine große Bereitschaft zu sehen und zu erkennen ist. Aber das ist immer gekoppelt daran, dass es erstens gerecht zugehen muss. Das heißt, viele sagen, ja, steigende CO2-Preise als Preissignale, alles richtig. Aber was ist mit den Menschen, die eben wirklich jeden Cent, jeden Euro umdrehen müssen? Erste Bedingung. Zweite ist, es muss wahrhaftig und ehrlich umgehen. Und das heißt, man muss den Menschen reinen Wein einschenken, was eben Veränderungsnotwendigkeiten geht. Aber man muss es auch im Konkreten tun. Diese Tage wird die sogenannte Taxonomie verhandelt, also die Frage, was unter nachhaltigen Geldanlagen zu verstehen ist. Und wenn man da plötzlich Gas oder Atomkraft drin wiederfindet, dann merken die Menschen, dass da was nicht in Ordnung ist, dass da nationale oder Wirtschaftsinteressen drin sind. Also Wahrhaftigkeit ist ganz entscheidend. Und ich glaube, es ist wichtig, auch die gefühlte Inflation ernst zu nehmen. Also viele sind ja nicht Ökonomen und berechnen nicht wie die Bundesbank oder das Statistische Bundesamt die Inflation, sondern die sehen einfach, was sie tagtäglich kaufen. Das ist ein Teil deren Realität. Und insofern werden wir auch gucken müssen, wie Dinge wieder günstiger werden können. Das kann der Mehrwertsteuersatz auf Obst, Gemüse sein. Das kann eben die Unabhängigkeit von fossilen Energien sein. Das kann auch wieder das Lernen sein, Einsparpotenziale zu nutzen. Und Politik kann dabei helfen.
Dankeschön, Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, war das gerade im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Inflation. Steigen die Preise immer weiter? Antworten gab es auch von Professor Veronika Grimm vom Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg und Wirtschaftsweiser, und Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank.